wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Nicht nur der Verein, natürlich wir als Anhänger, als Fans, als Protagonisten neben dem Platz genauso. Und es gibt nur eine Richtung und das ist nach vorne.
Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ. Eine Folge heute, auf die mein Kollege Malte Golsche und ich, Susanne Vetter, uns besonders freuen. Wir haben hier drei Fanvertreter hier im Studio sitzen. Und zwar ist das einmal Michael Aschmann vom Fanprojekt, der auch für heute das Bündnis Tradition lebt von Erinnerung spricht und uns noch ein bisschen was erzählt zu Projektwochen, die demnächst starten. Wir haben einmal Thomas Kessen als Vertreter der Fanabteilung des VfL und wir haben Agnes Zagradzki da. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Agnes. Du nickst. Von der Violet Crew. Und ja, wir haben heute ein richtig großes Programm vor uns. Unter anderem wollen wir sprechen über die Weihnachtsaktion der VC. Wir wollen reden über etwas ganz Aktuelles, was heute Nachmittag bekannt geworden ist, nämlich wie der VfL beim Investorendeal abstimmt, der DFL nächste Woche. Ja, und wir haben es schon angesprochen, auch noch über eine Aktion des Bündnis Tradition lebt von Erinnerung. Aber einsteigen, da wollen wir natürlich mit dem aktuellen, der sportlichen Situation des VfL. Und da zucken die einige schon gerade hier ein bisschen zusammen. Malte, wir waren auf Schalke zusammen, haben das Spiel dort beobachtet. Und ja, dir gebührt wie immer nach meiner Einleitung die erste Frage dazu.
Ja, du hast das Spiel auf Schalke, also erstmal Dankeschön. Du hast das Spiel auf Schalke ja schon angesprochen. Ihr drei werdet es wahrscheinlich ja auch im Stadion gesehen haben oder zumindest die 90 Minuten live am Fernseher, weiß ich nicht genau. Wie ist euer Gefühl? Habt ihr noch Hoffnung auf den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga?
Das geflügelte Wort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Hoffnung denke ich schon, immer, weil glaube ich auch so diese frühere goldene 40-Punkte-Regel ja auch schon ein bisschen abgeschwächt wurde. Wenn man aber, wie glaube ich, wir alle relativ viele Spiele im Laufe der Saison jetzt auch schon gesehen hat, hat man schon ein bisschen Sorge ob der Entwicklung. Man spürt, glaube ich, eine große Verunsicherung von der Mannschaft selbst, hat irgendwie den Eindruck, dass die ihr Potenzial im Moment nicht abrufen können, dass vielleicht auch so dieses Selbstvertrauen absolut nicht auf den Platz kriegen und gleichzeitig, was ja auch eine ganz aktuelle Entwicklung, glaube ich, ist, so dieser Funke zwischen Mannschaft und Fans im Moment nicht so richtig überspringt. Und ja, das ist sicherlich was, was man als VfL Osnabrück in der zweiten Liga definitiv braucht, dieses Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft. Gerade beim Heimspiel geht es ja eigentlich nicht ohne. Und das lässt dann schon mit ein bisschen Sorge so auf die nächsten Spiele und auch auf die Rückrunde blicken schon.
Agnes, ja. Was muss denn passieren, damit dieser Funke wieder überspringt?
Ich würde erstmal ganz metaphorisch anfangen und sagen, das O in Osnabrück steht für Optimismus. Also ich bin mir...
Somit haben wir einen Titel für diese Folge.
ich will es nicht heraufbeschwören, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, wir glauben nicht mehr dran, dann wäre das die absolut falsche Nachricht. Selbstverständlich haben wir Chancen, in der Liga zu bleiben. Es ist ein hartes Stück Arbeit, es ist ein harter Kampf, der insbesondere natürlich in erster Linie auf das Team zukommt, aber auch auf uns. Unsere Rolle ist klar und die ist auch kommuniziert worden in der Vergangenheit. Es liegt definitiv momentan auf dem Platz, das Ganze wieder ans Rollen zu bringen. Ich bin aber, wie ich jetzt bereits sagte, optimistisch, dass wir das schaffen können. Die Bremer Brücke ist eine Festung. Die Bremer Brücke ist mehr als das. Die Bremer Brücke ist ein Ort, an dem ja vielleicht auch schon mit Blick auf die Weihnachtsspendenaktion Menschen jeglicher Couleur dafür sorgen können, dass der VfL durch das glänzt, was er ist, nämlich Vielfalt. Und diese Vielfalt gilt es jetzt von der Mannschaft repräsentativ wieder auf den Platz zu bringen. Und ich denke, dass wir am nächsten Samstag damit beginnen werden, genau das zu tun.
Thomas, du bist uns aus dem heimischen Wohnzimmer zugeschaltet. Steht bei dir auch das O für Optimismus?
Ja, zumindest für Zweckoptimismus. Also ich gehe da relativ pragmatisch dran. Es gibt eigentlich aktuell nur noch zwei Wege, in die es gehen kann. Entweder wir sind relativ schnell abgestiegen, dann wären auf jeden Fall die Auswärtsfahrten deutlich entspannter und lustiger. Oder wir erleben eine geniale Rückrunde, dann haben wir was für die Geschichtsbücher. Wenn man das so nimmt, dann können wir eigentlich nur gewinnen an der Stelle.
Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Agnes, du hast gesagt, es braucht eine Verbindung zwischen Mannschaft und Fans. Am Freitag war es so, dass zum ersten Mal auch erstmal laute Pfiffe aus der Kurve kamen, aus dem Gästeblock, und dann nach den Pfiffen dann eben auch der Ruf: Wir haben die Schnauze voll. Wie kam es dazu aus deiner Sicht, beziehungsweise war das eine bewusste Entscheidung oder kam das so aus dem Moment? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich würde behaupten, dass wir uns bis dato mit Kritik und auch mit offen geäußerter Kritik zurückgehalten haben. Einfach aus dem Grund, weil man auch eine Entwicklung in der Mannschaft beobachten muss oder das auch wollte. Dass das jetzt erstmals dazu gekommen ist, hat, denke ich, einfach den Grund, dass seit dem Sommer bei jedem Auswärtsspiel, wenn nicht eine dreistellige Anzahl an Fans, bei vielen Spielen aber auch weit über 1000 Menschen dem VfL hinterhergereist sind, an der Bremer Brücke, glaube ich, mit keiner Ausnahme immer ausverkauft war. Also ein stetiger Zuspruch eigentlich von den Tribünen in Richtung Mannschaft kam, und dass sich nach diesen Monaten der Unterstützung, der Opferbereitschaft, aber eben halt auch des, des Abwartens, irgendwann Emotionen entladen, ist, glaube ich, selbstredend. Und dass es eben das Spiel war, man muss einfach konstatieren, der VfL spielt als Tabellenletzter gegen den Tabellen-16. Und auch wenn der FC Schalke 04 natürlich ein großer Verein ist, die sportlich betrachtet, war das ein Duell auf Augenhöhe. Und in Bredouille zu geraten bzw. zu verlieren, das ist dann irgendwann auch ein Punkt, wo es ja ein Ventil braucht.
Michael, konntest du dieses Ventil auch verstehen?
Ja, Inges hat das ja schon ganz richtig erwähnt. Ich glaube, viele sind, knapp 6000 Leute waren wir vor Ort. Viele sind, glaube ich, mit dieser Idee dahin gereist, dass wir uns tatsächlich, auch wenn Schalke 04 eigentlich mal ganz, ganz oben über uns schwebte, tatsächlich uns sportlich und in der Liga jetzt auf Augenhöhe messen vor dem Spieltag. Und hatten die Hoffnung, vielleicht sogar da mit einem großen Auswärtsblock, mit einer dann wahrscheinlich auch überragenden Stimmung, den Bock irgendwie umzustoßen, so eine kleine sportliche Wende einzuleiten. Auch vielleicht bedingt durch die Hoffnung Trainerwechsel, und sind, glaube ich, ziemlich hart auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Aus meiner Sicht war das nicht zu erwarten, dass man da so deutlich und in der Form unterliegt. Eigentlich aus meiner Perspektive auch mit irgendwie gar keiner Chance in irgendeiner Phase des Spiels irgendwie eine Wende herbeizuführen. So hat es für mich zumindest ausgesehen. Und ich hatte diese Reaktion ehrlich gesagt schon ein bisschen früher erwartet, unter anderem nach dem Fürth-Spiel. Das war eine ziemlich bittere 4:0 Auswärtsniederlage, die, wo auch, ich sag mal, jegliche Ausstrahlung, auch so im Kontakt mit der Kurve gefehlt hat. Insofern muss man ja eigentlich auch Respekt zollen den vielen Leuten, die jetzt wieder nach Schalke gefahren sind und sich wieder optimistisch irgendwie gegeben haben und gesagt haben, wir wollen das Ding irgendwie zusammen rumreißen. Und ich glaube, dass man durch diesen Spielverlauf einfach so krass in dieses sportliche Tief zurückgeholt wurde, dass man da auch einfach sagen muss, das ist jetzt für viele dieser Punkt erreicht, wo man dieses Zeichen auch ganz klar gegenüber Mannschaft äußern will, dass es so nicht weitergehen kann.
Vor dem Spiel gab es ja eine große Choreo, ne? Wir haben da Bilder von gemacht und auch bei uns im Live-Ticker direkt gleich verlinkt, die schon sehr beeindruckend war. Und ihr habt einen großen Wimpel gestaltet. Kannst du vielleicht, Enges, mal ein bisschen was zu dieser Choreo erzählen? Und ist es vielleicht so, gerade hat die das ausgedrückt, dieses, ja, wir gehen jetzt als VfL dahin, wir haben diese Hoffnung, dass wir hier auf Schalke vielleicht was reißen können. Ich fand, es stand so ein bisschen symbolisch auch, und hat es dann besonders nochmal vielleicht die Emotion gepackt, weil man halt eben vorher ja eben in einer eher aufgeladenen, positiven Stimmung dahin gegangen ist.
Ja, um vielleicht da so ein bisschen die Symbolik hinter erklären zu wollen. Natürlich gibt es da verschiedene Perspektiven drauf, aber schaut man oder betrachtet man einen Wimpel im historischen Kontext, dann ist das ja irgendwie ein Ausdruck von Identität. Und betrachtet man vielleicht noch die beiden Gründungsjahre der Vereine, dann begegnen sich da zwei Vereine auf Augenhöhe, also von 1899 und 1904. Sicherlich auch eine Erinnerung vielleicht an die 11 Protagonisten auf dem Platz, wo die Wurzeln liegen und wer dieser Verein für Leibesübungen eigentlich ist. ja, ich sag mal, aus pragmatischer Perspektive aber auch eine der Choreografien, die in diesem Gästeblock und bei dieser Menge an Mitreisenden gut zu realisieren ist. Insbesondere, weil auch das Publikum natürlich bei solchen Highlight-Spielen sehr durchmischt ist, geht es halt darum, die Leute mitzunehmen, abzuholen und zwar gegebenenfalls auch mit einer sehr einfachen Partizipationsmöglichkeit, also eben durch das Hochhalten von Pappen. Was dem vielleicht sonst nicht so gemeinen Stadiongänger das Ganze so ein bisschen ja, simplifiziert. Ja, mehr würde ich auch gar nicht so zu der Botschaft da verlieren, weil so schön das auch aussah, so simpel ist auch eigentlich der Ausdruck. Und es hat nicht sollen sein, aber ich denke, zumindest auf dem Platz, ich glaube neben dem Platz, musste sich niemand verstecken, zu sagen, dass er aus Osnabrück kommt und den Verein dort vertritt.
Thomas, der Verein für Leibesübungen, wie Engels sagt, hat jetzt ein paar turbulente Wochen hinter sich. Wir haben eine Trainerentlassung erlebt, wir haben eine Zeit der Interimsphase, was die Trainerposition angeht, erlebt und jetzt eine Neuanstellung. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen aus deiner Sicht, wie hast du so die Trainerentlassung von Tobias Schweinsteiger damals aufgefasst und die Tage und Wochen danach?
Also für mich persönlich ging es eigentlich los nach Abpfiff des Braunschweig-Spiels. Ich war zufällig im Block recht weit unten, als die Mannschaft vor dem Block kam. Und man hat Tobias Schweinsteiger gesehen, wie er so eine absolute Leere im Gesicht hatte. Und also so völlig teilnahmslos da war. Ich weiß nicht, ob er nicht verstehen konnte, was da passiert ist oder ob er es nicht wahrhaben wollte. Aber wirklich so eine Leere im Gesicht, das habe ich selten bei einem Menschen gesehen. Und da war für mich selber schon so der Gedanke, ob das hier noch der gemeinsame Weg weitergeht, ich weiß ja nicht. Und wenn man dem gegenüber dann stellt, sein Abschiedsvideo, das ja auf den VfL-Kanälen veröffentlicht wurde, wo er ja vorsichtig am Lächeln war, also das hatte ja schon fast was, als wenn der Mann von irgendwas befreit wurde. Von daher, ich bin auch hin und her gerissen, ob es die richtige Entscheidung war, ihn zu entlassen oder nicht. Die Diskussion haben wir ja zu Genüge in den letzten Wochen gehabt. Glaube aber insbesondere eben dieses Befreiende in seinem Gesichtsausdruck zeigt, dass er vielleicht auch nicht ganz unglücklich darüber ist. Naja, und dann war ja erstmal die Länderspielpause und kein neuer Trainer da. Ich glaube, da hat man vielleicht auch als VfL ein Stück weit die Chance vertan, schon direkt 2 Wochen intensiv zu nutzen, ohne ein Spiel dazwischen zu haben. Hat man verstreichen lassen, hat dann mit Martin Helk und Tim Dannenberg gearbeitet und erst danach Uwe Koschinat geholt. Uwe Koschinat wiederum, ja, auf dem lasten jetzt natürlich die großen Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, dass er es schafft, den Bock umzustoßen. Uwe Koschinat ist, glaube ich, ein sehr emotionaler Trainer. Jemand, der auch eine Mannschaft mal anpackt oder auch mal einen Hintertritt. Ich denke da immer so ein bisschen auch an Steffen Baumgart, so vom Typ her. Ich glaube, das ist das, was die Mannschaft gerade braucht. Denn jeder Spieler für sich kann Fußball spielen. Die können alle vernünftig gegen Ball treten, auch auf Zweitliganiveau. Nur zusammen im Mannschaftsverbund kriegen sie es nicht auf den Rasen gebracht. Und das ist das, was mich auch mit einem großen Fragezeichen zurücklässt, woran das liegt. Hoffentlich liegt es nur daran, dass sie jetzt einfach wieder Selbstvertrauen brauchen. Denn Selbstvertrauen, glaube ich, das kann ein Uwe Koschinat ihnen geben. Wenn es aber daran liegt, dass sie am Ende gar nicht vernünftig gegen den Ball treten können, dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem beim VfL. Aber ich hoffe, dass ich damit falsch liege.
Michael, wie hast du vor allem jetzt die Trennung von Tobias Schweinsteiger aufgefasst?
Ein bisschen überrascht war ich eigentlich schon. Ich hatte, das rein von der Ergebnisseite her, hätte man das durchaus erwarten können, hatte aber eigentlich den Eindruck, dass man das weitestgehend versuchen wird, in irgendeiner Form gemeinsam rumzureißen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo auch bei uns am Standort sehr, sehr viele mit sehr, sehr schnellen Reaktionen, egal ob in Internetforen, ob in Gesprächen, ob am folgenden Spieltag, vielleicht ein bisschen zu schnell reagiert haben oder zu schnell gemeint haben. Man kann die Situation vollends einschätzen, haben sich ja sehr, sehr viele unmittelbar auf die Schweinsteiger-Seite geschlagen. Wir haben dann ja eine JHV erlebt, die irgendwie auch ausdrücklich nochmal Stellung dazu bezogen hat oder versucht hat, das zu erklären durch den Präsidenten und Geschäftsführer. Aus meiner Sicht insofern ein gutes Beispiel, weil man eigentlich merkt, dass es wieder einmal nicht so ganz schwarz und weiß ist, dass es ganz, ganz viele Kleinigkeiten offenbar gab, die das Ding irgendwie dahin bewogen haben, dass man das Ganze einfach beendet. Ich würde Thomas auch recht geben, man hat irgendwie schon den Eindruck, dass das so ein Stück weit gegenseitigen Einvernehmen vielleicht auch so passiert ist, wo man gemeinsam gemerkt hat, dass das nicht mehr gepasst hat. Und unterm Strich fand ich dann letztlich auch die eine oder andere Stellungnahme, die man ja unter anderem auch von der VCR lesen kann, ganz richtig. Unterm Strich geht es hier darum, dass wir irgendwie für den VfL Osnabrück das Richtige tun und im Zweifel alles versuchen, um die Klasse zu halten, das Ding irgendwie wieder in die richtige Richtung zu drücken. Und dann ist es leider ja auch oft so, dass dann unterm Strich nur eine Trainerentlassung hilft. Da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen von frei machen, auch von Personen. So, was bleibt, ist, glaube ich, trotzdem irgendwie so diese letzte Saison mit dieser überragenden Rückrunde. Das ist sicherlich was Historisches gewesen, was man auch nach wie vor und immer noch anerkennen kann. Ich denke, diese Leistung wird auch nicht geschmälert durch die Entlassung. Und wie gesagt, unterm Strich geht es dann einfach darum, jetzt für den Verein in irgendeiner Form das Beste rauszuholen. Und wenn die Verantwortlichen sich dazu entscheiden, dass es nur so geht, muss man, denke ich, dem auch ein Stück weit recht geben.
Engels, du hast gerade genickt. Die Stellungnahme der VC wurde angesprochen. Vielleicht kannst du kurz das nochmal zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht gelesen haben. Und es ist ja schon etwas, wozu man sich vielleicht auch ein bisschen durchringen muss oder mal ein bisschen drüber sprechen muss erstmal, denn so eine Bindung zu so einem Trainer, der auch sehr emotional war und auch eine enge Bindung an die Fanszene hatte, das ist ja schon auch was Besonderes, ne?
Definitiv, würde ich auch behaupten, ist im Profifußball jetzt nicht so stark vertreten und ich denke auch, je tiefer man in den Ligen schaut, desto wahrscheinlicher ist es. Dementsprechend mit dem Aufstieg hat man im Prinzip eine Verwurzelung mitgenommen. Ja, auch bei uns gingen die Meinungen differenziert auseinander. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze kommuniziert und ich glaube, die Quintessenz, die auch wir durch unsere Stellungnahme nach außen tragen wollten, ist, dass der Hauptpunkt, um den es sich dreht, die Kommunikation ist. Und ich denke, dass die Missstände zwischen der Geschäftsführung und dem Trainer, gegebenenfalls auch zwischen der Mannschaft und dem Trainer, mit Sicherheit hätten besser ausgeräumt werden können, wenn Kommunikation besser funktioniert hätte. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Als Gruppe geht es uns aber letztendlich darum, dass, wie Michael das schon vollkommen richtig gesagt hat, oder als Fanszene geht es uns auch darum, dass dieser Verein in der zweiten Liga bleibt. Und der Trainer heißt jetzt eben Uwe Koschinat und nicht mehr Tobias Schweinsteiger. Auch wenn Tobias Schweinsteiger Identifikationspotenzial hatte und das sicherlich auch nach außen hin kommuniziert hat und im Prinzip stellvertretend ja, für Stadt und Verein zu einem Indikator geworden wäre, geht es jetzt eben weiter mit dem Status quo, mit dem wir in die Zukunft schauen müssen. Und auch ein Uwe Koschinat hat mit Sicherheit das Potenzial, an dieser Stelle ja, Dinge zu entfalten, die am Ende dafür sorgen können, dass wir eben nochmal einen 90+6-Moment erleben. Und ich wiederhole mich gerade in Bezug auf den ersten Satz. Wir bleiben optimistisch und wir sind hier noch lange nicht abgeschrieben.
Da würde ich jetzt mal gerne den Bogen spannen zu Samstagabend. Ein besonderes Spiel, 20:30 Uhr, der VfL live im Fernsehen, St. Pauli kommt. Und da können wir dann gleich auch darüber hinaus sprechen, was ihr dort nochmal plant von der VC als Weihnachtsaktion. Das ist ja auch damit verbunden. Aber vielleicht, wie ist es? Ihr habt schon viele Spiele gesehen, zu Hause an der Bremer Brücke, auch auswärts. Trotzdem schon etwas, worauf man sich sehr besonders freut wahrscheinlich, oder?
Als wir die Terminierung mitbekommen haben, war natürlich allen klar, das kann wieder ein magischer Moment werden. Das ist ein typischer Moment für die Bremer Brücke, 20.30 Uhr, Flutlicht, Live-Übertragung, ein Nordklassiker. Das Spiel hat ein unfassbares Potenzial. Es kommt der Tabellenführer ungeschlagen zum Tabellenletzten, der gerade einen einzigen Sieg in dieser Saison eingefahren hat. Und das war gegen den Stadtrivalen. Also die Zeichen sind deutlich. Was am Samstagabend los sein wird, das können wir uns alle vorstellen. Die Hütte wird brennen. Der VfL wird brennen und muss brennen für dieses Spiel. Und auch, für das, was Michael im Vorfeld ansprach, für eben Erfolgserlebnisse, die so eine Wende sein können, auch innerhalb eines Kaders. Was soll ich dazu sagen? Vollgas. Also wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Nicht nur der Verein, natürlich wir als Anhänger, als Fans, als Protagonisten neben dem Platz genauso. Und es gibt nur eine Richtung und das ist nach vorne.
Wo steht Thomas Kessen da am Samstag?
Thomas Kessen steht wie immer in der Auskurve und unterstützt den VfL, weil erfahrungsgemäß sieht man ja gerade in der zweiten Liga, sieht man ja das VfL Osnabrück vor allem gegen die vermeintlichen Schwergewichte gut aus. Den HSV haben wir geschlagen, deswegen glaube ich, hat man auch gegen St. Pauli eine Chance. Man tut sich eher schwer, ja, gegen das, die untere Hälfte der Liga. Ne, Fürth wurde schon angesprochen, Schalke jetzt auch, hätte man schlagen müssen, Braunschweig. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir da den Bock umstoßen können, weil, also, einfach kann der VfL nicht. Normal kann der VfL auch nicht. Der VfL kann immer nur außergewöhnlich, überraschend und einzigartig.
Diesmal wird es, glaube ich, trotzdem besonders schwer. Ich habe ein paar Spiele von St. Pauli gesehen dieses Jahr. Puh, Michael, nö, ne?
Also,
ganz locker weg.
Ich glaube, alle Fans sind gerade so ein bisschen niedergeschlagen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn die Leute Samstagabend, egal ob irgendwie mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit dem Auto zum Stadion fahren, es ist schon dunkel, die sehen irgendwie, kommen um die Ecke, sehen den ersten Flutlichtmasten strahlen, da knipst bei jedem VfL-Fan ein bisschen was an und auch ein bisschen was aus. Da ist, glaube ich, ganz viel von dem Ärger, den wir irgendwie aus Schalke mitgenommen haben, vorbei, weil das einfach so dieser reine VfL, dieser pure VfL ist in dem Stadion, bei Flutlicht, im Dunkeln, das ist nach wie vor für mich immer noch was ganz Besonderes. Das nutze ich auch irgendwie überhaupt nicht ab. Und ich bin mir sicher, wenn die Mannschaft das irgendwie hinkriegt, da auch ein Zeichen an Kurve, an Stadion zu senden, indem sie irgendwie entsprechend auf dem Platz auftritt, dann haben wir sofort die ganze Bude wieder hinter der Mannschaft stehen. Und dann bin ich mir genauso sicher, dass es für St. Pauli auch nicht ganz angenehm ist, hier bei uns zu spielen.
Wenn man euch so reden hört, dann müsste man euch eigentlich in die Kabine schicken am Samstagabend. aber wir wollen nochmal über etwas sprechen, was neben dem Platz passieren wird. Und zwar über eure Weihnachtsspendenaktion, Angus. Ich könnte das jetzt erklären, aber du kannst es wahrscheinlich viel besser. Erzähl mal ein bisschen, was ihr macht und was ihr vorhabt.
Ja, sehr gerne. Das ist jetzt das 7. Jahr in Folge, auch mit Corona, dass wir uns zu einer Weihnachtsspendenaktion durchgerungen bzw. entschieden haben. Durchgerungen ist, glaube ich, da das falsche Wort. Das einzige Kriterium für uns ist dabei jedes Jahr eigentlich die regionale Verwurzelung. Also es sollte eine Institution sein, die in irgendeiner Art und Weise mit Stadt und Landkreis zu tun hat. Und es ist in diesem Jahr eben die Caritas Ambiro geworden. Also eine spezielle Abteilung der Caritas, die sich eben um Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen kümmert. Und letztendlich ist die Aktion vor einer Woche am Donnerstag, jetzt ist die Aktion vor einer Woche am Donnerstag angelaufen. Ich muss nochmal eben zurückrechnen. Was war das denn? Von Magdeburg. Ich glaube, das war der 23. November. Genau. Und Premiere in diesem Jahr. Wir führen diese Spendenaktion gemeinsam mit dem VfL durch. Das heißt, das ist erstmals, dass der Verein sich aktiv an dieser Spendenaktion beteiligt. Ihr habt das im Stadion sicherlich mitbekommen. Also wir haben eine Chance bekommen, vor dem Spiel gegen Magdeburg auf dem Platz einmal darauf hinzuweisen. Wir haben gemeinsam, beziehungsweise die Caritas hat im Vorfeld gemeinsam mit dem Verein auch sich getroffen und Sequenzen für die sozialen Medien abgedreht, für die Kanäle. Wir haben gemeinsam oder weitestgehend in Eigenregie, aber natürlich in Abstimmung mit Caritas und dem VfL Infografiken erstellt, die jetzt durch die sozialen Medien geistern. Genau. Und letztendlich, Vielfalt ist unsere Stärke, wie ich das vorhin schon angedeutet habe. Wir sind die Osnabrücker, wir sind immer da. Das ist das Motto und das sagt eigentlich auch alles aus.
Genau, und die Spenden werden gesammelt mithilfe von Spendenboxen im Stadionumfeld am Samstag vor allem. Und ihr habt ein Spendenkonto eingerichtet.
So ist es, genau. Also zu Spenden geht natürlich per Banküberweisung, zu Spenden geht es auch per PayPal, natürlich auch in bar, wie du schon richtig erwähnt hast. Genau, gegen Magdeburg ist das Ganze angelaufen, gegen St. Pauli geht es jetzt noch einmal weiter vor Weihnachten. Spendenteams sind auf allen Tribünen unterwegs, jeder hat die Möglichkeit, dort was zu hinterlassen. Und ich möchte an der Stelle auch gerne dazu aufrufen, das zu tun, denn es ist wirklich für eine gute Aktion. Um das vielleicht einmal historisch einzuordnen, im letzten Jahr waren es erstmals über 27.000 Euro, die nur durch Fans gemeinsam gesammelt werden konnten. Das war zwar nicht die höchste Summe, die wir jemals gemeinsam gesammelt haben, aber es war die höchste Summe, die jemals von Osnabrücker Fans gemeinsam zusammengetragen wurde. Und das vielleicht als kleiner Ansporn. Ich will natürlich kein Ziel benennen, weil wir mit einem zufrieden sein dürfen, aber es wäre cool, wenn genau das nochmal vielleicht übertroffen wird. Insbesondere, weil das, denke ich, es ist exemplarisch für uns, es ist exemplarisch für die Stadt. Ich sag mal, wir als Friedensstadt und Remarkstadt haben in gewisser Art und Weise auch eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für Solidarität. Und ja, wir als Ultras haben letztendlich auch als Subkultur eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung, der wir nachkommen wollen. Und das ist natürlich, beschränkt sich nicht auf uns selbst, sondern das beschränkt sich eben auf alle VfL-Fans, alle Osnabrücker.
Habt ihr denn schon mal einen kleinen Kassensturz nach Magdeburg gemacht oder ist das noch geheim?
Ich möchte nicht vorgreifen, aber die Becherspendenaktion, also das sei an dieser Stelle auch erwähnt, wer sein Bier austrinkt, der eine Fanta austrinkt, sonst was austrinkt, der darf diesen Becher gerne in die weißen Spendeneimer beziehungsweise in die weißen Mülltonnen werfen, die sich in allen Stadionaufgängen befinden. Also die Spenden gegen Magdeburg als auch gegen St. Pauli gehen zugunsten dieser Spendenaktion. Und ja, ich werde nicht vorgreifen, aber die ersten Tage waren schon überwältigend.
Sieht gut aus. Und am Samstagabend trinkt man ja auch ganz gerne vielleicht sogar noch das ein oder andere Bierchen mehr als am Samstagnachmittag.
So ist es.
Unabhängig davon, wie der VfL spielt.
Ja.
Ja, Thomas, hört sich gut an, ne?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!